Alt und neu im Widerstreit. Tatsächlich war die damals als neu bezeichnete Erziehung eine Erfolgsgeschichte. Zwischen den Geburtsjahrgängen 1970 und 1985 verdoppelte sich in der BRD der Anteil der Kinder, die in ihrem Elternhaus nie körperliche Gewalt erfahren haben, von etwa 25 auf etwa 52%. Vergleichbare Zahlen für die DDR sind nicht verfügbar. Immer mehr Eltern, ich bin wieder in der BRD, wo die neue Welle früher startete als in der DDR, interessierten sich für ein kooperatives, demokratisches Miteinander in der Familie und für neue Formen des Umgangs mit Säuglingen. 1980 erschien »Auf der Suche nach dem verlorenen Glück« von Jean Liedloff auf Deutsch. Ein optimistisch-schwärmerischer Blick auf den sanften Umgang einer indigenen Stammesgemeinschaft mit ihren Babys. Ebenso die deutsche Ausgabe der Familienkonferenz. 1981 folgte Barbara Sichtemanns »Leben mit einem Neugeborenen«, 1993 dann die »Babyjahre« von Remo Lago und 1996 »Dein kompetentes Kind« von Jesper Juhl. Pionierwerke, deren Urheberinnen und Urhebern wir nicht genug danken können. Wie stark gleichzeitig die alte Strömung noch war, zeigte ebenfalls der Blick in die Bücherregale. Dort standen zumindest in der BRD noch bis 1987 die kaum veränderten Werke von Johanna Harer, nach denen die Kinder im Nationalsozialismus erzogen worden waren. In der DDR wurde Harer nicht weiter verlegt. Neu ins Regal kam in den 1990er Jahren der Ratgeber »Jedes Kind kann schlafen lernen«, in dem Eltern erklärt wird, wie sie ihre Babys zum Durchschlafen bringen können, nämlich indem sie deren Verzweiflung einfach konsequent genug ignorieren. Selbst wenn der Säugling sich dann in seiner Not erbricht, gelte es, hart zu bleiben und das kleine Kind keinesfalls hochzunehmen. Wegwischen, fertig. Nach der Jahrtausendwende, das Buch »Jedes Kind kann schlafen lernen« war inzwischen 100.000-fach verkauft, war es vor allem der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff, der die verblichene Fahne der alten Erziehung noch einmal so richtig zum Flattern brachte. 13 Jahre lang rührte er abstruse Klagen über Kinder mit Überbleibseln aus der Freudschen Küche zusammen. Von 25 Kindern in einer Schulklasse seien heute nur noch 2 bis 4 komplett unauffällig. Das läge daran, dass die Erwachsenen schon Kinder mit ihrem kaum fortgeschrittenen Alter zwischen 3 und 6 Jahren als eigene Persönlichkeit begriffen und deshalb ihre Psyche nicht formen würden. Bis zu seinem unrühmlichen Abgang war Michael Winterhoff mit seinen Thesen Dauergast in den Talkshows und der wohl gefragteste Redner auf Pädagogikkongressen im deutschsprachigen Raum. Zu manchen seiner Vorträge pilgerten mehr als 7.000 pädagogische Fachkräfte. Autoritär wollen wir nicht erziehen. Aber wie dann? Nun könnte man sagen, wie kann man heute, wo wir so viel Neues über Kinder wissen, diesen alten Ansagen noch immer auf den Leim gehen? Das wäre mir zu einfach. Winterhoffs Erklärungen trafen eindeutig einen Nerv, und wenn man einmal manche seiner schrillen Behauptungen beiseite schiebt, stellt er in seinen Büchern Fragen, die vielen Eltern und pädagogischen Kräften tatsächlich unter den Nägeln brennen. Was fehlt den Kindern? Brauchen sie mehr Führung? Ja, das sind berechtigte Fragen. Ich stelle sie auch. Offensichtlich drückt der Schuh besonders dort, wo es um ein Thema geht: Autorität. Und zwar so sehr, dass auch die einfachsten Erklärungen gerne geglaubt werden. Hinter der so leicht zu entfachenden Begeisterung sehe ich zuallererst eine tiefe Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach etwas, das wirkt. Nach Handlungsfähigkeit. Nach einer Methode, die Kinder zum Kooperieren bringt und den Stress aus der Familie nimmt. Ich glaube, wir sollten diese Sehnsucht ernst nehmen. Michael Winterhoff kam ja nicht auf zigtausend glühende Amazon-Rezensionen, weil seine Bücher etwas Nebensächliches behandeln. Nein. Er hat offenbar erkannt, was viele Eltern an ihre Grenzen bringt. Vielleicht wenden sich Eltern den alten autoritären Maschen aus Not zu und weniger aus Überzeugung. Tatsächlich höre ich einen Satz in erstaunlicher Regelmäßigkeit. Wir haben alles probiert, auch die sanfte Art, aber es hat nicht geholfen. und unausgesprochen ergänzt wird dann oft, vielleicht ist eben doch auch etwas dran an den alten Methoden. Und genau hier, Stichwort Erziehung neu denken, fällt mein Blick auch auf unser eigenes Angebot. Dem der Autoren und Expertinnen, die heute für dieses neue Denken in der Pädagogik stehen. Von Remo Lago, Jesper Juhl, Fabienne Becker-Stoll, Inke Hummel, Nora Imlau, Daniel Graf und Katja Seide bis Katharina Saalfrank, Susanne Mirau, Matthias Völchert, Olivia Asidu Poku, Linat Valentin oder Nicola Schmidt, um nur ein paar Namen zu nennen und ohne viele von mir hochgeschätzte Ungenannte zu vergessen. Alle zusammen stehen wir für eine Pädagogik, die inzwischen mit den Etiketten bedürfnisorientiert, bindungsorientiert oder beziehungsorientiert belegt wird. Ist unser Angebot wirklich klar genug? Ist verständlich, was wir mit Erziehung ohne Unterwerfung konkret meinen? So nachvollziehbar, dass auch diejenigen etwas davon mitnehmen und lernen können, denen der beziehungsorientierte Ansatz vielleicht noch nicht selbstverständlich ist. So solide und überzeugend formuliert, dass wenigstens die allerpeinlichsten Wiedergänger der alten Erziehung nicht jedes Mal eine Massenhysterie auslösen? Ich glaube, dass wir noch Luft nach oben haben und dass wir mit mehr Klarheit den bedürfnisorientierten Ansatz auf eine breitere Spur bringen können. Und zwar auch in der durchschnittlichen Kita um die Ecke. Und auch in der durchschnittlichen Schule. Vielleicht ist es uns bisher nicht gelungen, verständlich genug darzulegen, wie eine andere, menschlichere Autorität gelingt. Wie sich Achtsamkeit und Respekt mit Klarheit und Orientierung verbinden lassen.